Ewiges Vergelt's Gott für eure Teilnahme hier bei dem Johann und der Heidi, bei diesen Gebetstreffen für die, die zum ersten Mal von mir hören. Ich bin der Bruder Johannes Markus. Ich stelle mich ganz kurz ein bisschen für euch vor, weil einige waren beim letzten Mal schon da. Sie haben schon ein bisschen von mir gehört oder auch gelesen, weil wir schon ein paar Bücher auch verteilt haben, verschenkt haben. Ich war 41 Jahre evangelisch. Auf dem Papier gelebt habe ich das nicht, wovon ich heute meine Nahrung bekomme. Auf dem Weg mit Schreue bin ich in diese Kirche gerufen worden. Hochwürden, ich danke, dass Sie dabei sind und ich hoffe, dass Sie zwischendurch genau zuhören und wenn etwas nicht stimmt, mich am Hosenbund an den Ohren packen und rauswerfen.
Das Haus recht positioniert. Das ist in der
Kirche. Ich werde das genau das Thema sagen, dass es notwendig ist, hier und da von diesem mal Gebrauch zu machen, denn es ist so viel in den katholischen Häusern eingezogen, dass wir schon gar nicht mehr katholisch sind. Und das möchte ich eigentlich so ein bisschen heute darstellen, die Gifte, die wir freiwillig schlucken. Okkultes, Esoterisches und so weiter. Ich spreche da ausführlich drüber, aber das ist nur ein Thema. Das letzte Mal habe ich so ein bisschen grob vorgestellt, die Bandbreite, die ich spreche, und ich kann an einem Abend ein, zwei Stunden, kann ich also nicht alles präsentieren. Ich spreche zum Beispiel über die Leiden Christi heute, über das Leiden, das wir haben, wie wir damit umgehen können. Ja? Nicht jedes Leiden hat was mit irdischem Leiden zu tun, sondern eher auch mit geistigem Leiden. Es gibt viele Ärzte, die an uns herandoktern, nur an den Priestern gehen wir nicht mehr heran, weil sie ja die Heilungsgewalt nicht mehr haben. Ne? Jesus. Danke, dass Sie das so machen, weil Jesus hat die Priester nämlich auch gesagt, geht hin und heilt die Kranken. Ja? Und wir haben also sehr viel mit Generationswunden zu tun, das heißt Leiden, die aus den Generationen entstehen, die nicht mehr aufgeopfert werden, da wird nicht mehr gebetet und wir haben halt eben sehr viele Erfolge, nicht nur wir, sondern auch die Priester, die sich mit diesem Thema beschäftigen, dass wieder die Generationen, die armen Seelen, sprich das dafür, die beten, dass Jesus sein kostbares Blut in die Wunden hineinbringt, dort, wo die Liebe gebrochen ist, wo ohne Beichte gestorben ist. Und Gott wartet auf unser Gebet. Und das ist was heute hochwürden verzeihen, wenn ich hin und wieder so kritisch über Kirche spreche, dann spreche ich nicht kritisch über die Kirche, sondern über verschiedene Praktiken. Zum Beispiel gibt es so Predigten am Ambo, arme Seelen gibt es nicht, sind alle kleine Sünderlein, kommen alle in den Himmel rein. Und ich sage dann immer hinterher, April, April, ich schicke die Jicken, wohin er will. Ja, die Narren. Ich habe eine ganz besondere Vortragsweise, hochwürden. Ich hoffe, dass am Schluss ihr sagt, dass das nicht getroffen war. Also ich versuche es mit meiner reinen pfälzischen Schnauze, ich bin Rheinländer, so ein bisschen darzubringen, dass man es merkt, weil wenn das nicht so trocken kommt, dann kann man sich das leichter merken, habe ich gelernt. Aber ich verstelle mich da nicht, weil ich versuche das, was auf meiner Zunge liegt, herauszubringen. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ich soll mich auch nicht vorbereiten, ich soll mich einfach vorne hinstellen und reden. Die Gifte, die wir freiwillig schlucken. Ich habe Vorträge gehabt, da bin ich eingeladen, auch so in Wohnstuben. Und das ist auch schon daneben gegangen. Da haben die Leute, die da waren zum Vortrag, die haben sich beschwert, dass ich mich da vorne hinstelle und mein Gebet unter anderem darin auch besteht, dass ich zwischendurch Intentionen nenne. Zum Beispiel die Gifte, die wir freiwillig schlucken. Die Illustrierten, die wir uns bedenkenlos kaufen. Die Zeitschriften und viele Bücher, wo so viel Unsinn drin steht. Zum Beispiel, du stammst vom Affen ab. Ja? Darwin und Co. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand diese Theorie vertritt. Ich sage immer, es mag ja sein, dass der eine oder andere vom Affen abstammt, ja, Darwin zum Beispiel, ich aber nicht. Ich stamme von Gott ab. Das ist für mich ganz klar. Aber, liebe Brüder und Schwestern, nicht immer. Ich habe bis 1998 ganz anders gesprochen, bis hin, dass ich auch die katholische Kirche, die Beta, mich darüber lustig gemacht habe, bis hin, ich sage nur Kirchenvolksbegehren, ja, bis hin zum Papst mich beschwert habe, zum Beispiel, es ist doch ein Unding, ja, dass der Papst dich nicht zur Priesterin weihen lassen will. Ne? Das ist doch ein Unding. Wofür wir freuen uns nicht streiten. Sie wissen meine Meinung sofort, denn Jesus hat mich 98 ganz schnell gelehrt, in welchem Irrtum ich da lebe und weshalb ich so bin, wie ich damals war. Mangelnde Liebe. Es ist mangelnde Liebe, dass ich nicht annehmen konnte, was die Kirche lehrt. Zudem war ich nicht mal katholisch. Also ging es mich zudem auch gar nichts an, was die katholische Kirche macht. Ja? Also, wenn ich Mitglied der Krankenkasse AOK bin, was interessiert mich, was die Barmer Ersatzkasse macht? Ja? Ich muss also in dem Haus bleiben, in dem ich bin. Ich habe gelernt, nicht von Menschenhand, muss ich dabei sagen, denn den Menschen hätte ich bis 98 nicht geglaubt, dass es Gott in dieser Form gibt, wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, dass er wahrhaftig da ist, mit uns ist. Wenn du heute in deiner Schule oder in deinem Arbeitsplatz sagst, Jesus ist mit mir, ja, ist gleich dabei, er sieht alles, ja, dem Priester macht man das noch glauben, ja, aber dir wahrscheinlich auch nicht mehr. Ne? Ja. Ich spreche auch über das Thema unser Bruch, der in der Kirche stattgefunden hat, über Liturgieordnung und so, die so stark gebrochen ist, aber nicht als Anklage, sondern als Hilfe. Deswegen haben wir ein Büchlein gemacht, das heißt Licht und Finsternis. Und da habe ich die wichtigsten Elemente drinstehen, die Kirchenlehramt ist, päpstliches Lehramt ist, aber man hat mir gesagt, ich soll nochmal studieren, überhaupt erstmal studieren, denn ich habe nicht studiert. Ja, 3 Schuljahre habe ich hinter mir und habe dann aufgegeben zu lernen. Die Folge meiner Familiensituation, die Folge, dass also bei uns zu Hause der Fernseher herrschte, schon sehr früh, also unsere Familie war einer der ersten, der Fernseher hatte und das lief von morgens bis abends. Zum Schluss hatten meine Eltern 3 Fernsehgeräte, eins im Schlafzimmer, eins im Esszimmer und eins im Wohnzimmer, dass wenn sie die Räume verlassen haben, nie etwas versäumt haben. Ja? Auf allen 3 Geräten lief dasselbe. Die Geist oder wovon das Herz voll ist, das kommt auch aus meinem Mund heraus, sagt die Heilige Schrift. Sagt die Heilige Schrift. Wenn ich mich viel mit Harry Potter beschäftige, das ist ein Spitzenbuch für die Jugend heute, ne? Nicht für alle, aber für viele, ja? Nachahmenswert, ja? Haben sie welche gemacht, sind dann im Krankenhaus gelandet. Ich meine, ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine, ja? Dass das Gift ist. Harry Potter ist ein Buch mit giftigem Inhalt. Und ich würde es meinen Kindern heute nicht mehr schenken. Ich habe meinen Kindern zum Beispiel, weil sie so gerne Heavy Metal Musik gehört haben, habe ich denen damals Heavy Metal Musik geschenkt. Heute weiß ich eindeutig Teufelsmusik. Es ist nachgewiesen Teufelsmusik. Ich habe meinen Kindern angeboten, gib mir diese CDs, ich gebe dir dafür was anderes. Ja, weil ich habe ihnen gesagt, das ist toll, aber die nehmen mir das nicht mehr ab, meine Kinder glauben mir das nicht, ist doch so toll. Ich habe ihnen geraten, lasst doch die Platte mal verkehrt rumlaufen, zudem ihr könnt Englisch, ich nicht. Ja. Ich habe also von einem Bischof einen Vortrag über diese Musik, die da abspielt, was da teilweise gesprochen wird. Im diabolischen Gebrüll, muss man schon sagen, werden ganze Weiheriten während dieses Konzerts abgespielt. Und die Leute, die stehen da unten, die Jugend steht da unten und sagen, ja, ja, Frage auf der Platte oder in dem Gesang, willst du dich Satan weihen? Ja, ja, ja. Ja? Und man darf sich dann nicht wundern, dass das auch funktioniert. Ich habe junge Leute bei mir gehabt, die waren in solche schwarze Kapellen, schwarze Bands, die solche Hardrock-Musik gemacht haben, wirklich Teufelsmusik, habe ich auch gesagt. Und die haben heute die schlimmsten Probleme, auch wenn sie wieder weg sind. Sie haben trotzdem schlimmste Probleme. Der Feind versucht sie wieder zurückzurufen. Er ist überhaupt nicht damit einverstanden, dass sie diese schwarze Musik abgelegt haben, nichts mehr damit zu tun haben, abgeschworen haben. Priester haben über sie gebetet, Befreiungsgebete, sie haben gebeichtet, sie haben alles getan, was man so tun kann. Aber trotzdem ist der Feind sie immer wieder am Ziehen. Und das malt sich in den unterschiedlichsten Formen aus, bis hin zu schweren Depressionen. Ich hatte einen jungen Mann, also der hat immer mit den Gedanken gespielt, der geht jetzt auf den Dachboden und wird sich erhängen, nur als ein Beispiel. Ja? Das haben wir versucht, mit Gebet und Psychologen zu bewältigen, und trotzdem ist er jetzt erstmal in der Psychiatrie, weil es einfach die Spannung für ihn zu groß geworden ist, dieser Druck, den der Feind macht, um ihn wieder auf diese schwarze Straße zu bekommen. Jetzt habe ich schon drei Sprünge gemacht, und ich habe jetzt schon Harry Potter genannt, ich habe Heavy Metal Musik genannt, ich habe meinen anderen Weg als, wie soll ich jetzt sagen, als Kämpfer gegen die Kirche aufgezeigt. Ich weiß, wenn ich etwas erkenne, dass es schlecht ist und davon loskommen will, dass ich davon nur mit Gott wieder loskommen kann. Nur mit Priester, mit den Sakramenten, und zwar täglich, täglich. Der Pater Amott, habt ihr vielleicht schon mal von gehört, das ist der Exorzist aus Italien, der hat gesagt, wie wichtig es ist, dass wenn jemand so diese dunklen Mächte seine Finger drin hatte, ja, und sei es nur den kleinen Finger, deswegen sage ich den Leuten immer, den jungen Leuten, die sagen, das ist nicht schlimm, ja, kann ich doch machen, ja, ich weiß doch, was ich tue, und ich bin stark genug, und da habe ich gesagt, Junge, den kleinen Finger reichen, und der Feind hat dich schon. So ist das. So schnell geht das. Drogen einmal kosten, reicht aus. Ja? Den Film Die Kinder vom Bahnhof Zoo vielleicht schon mal geschaut. Wenn ich in diesem Klientel, ich habe früher einen Verein geleitet, Kindermenschen in Not in Deutschland. Ich hatte mit solchen Kindern und Erwachsenen zu tun. Sie sind in einem Bann und ohne kirchlich, ohne Sakramente, ohne Priester kommen die da nicht raus. Nur Arzt reicht nicht aus. Und die, die nur psychologisch, medizinisch einen Ausweg gefunden haben, haben schwerste Probleme, wenn sie es nicht beichten, dass sie da mitgemacht haben, dass sie sich haben verführen lassen, dass sie sogar vielleicht Drogen mitverkauft haben. Jetzt habe ich wieder einen Sprung gemacht. Aber ich sage ja, die geistigen Gifte einmal aufzeigen. Ich war bei dieser Frau in diesem Gebetstreffen und es ist geplatzt, das war in Mainz, eine ältere Dame, die sich so gefreut hat, dass da jemand kommt und ihnen ein bisschen so erzählt. Damals war das Thema die Leiden Christi heute. Ein Vortrag, der dauert 8 Stunden. Ich bete den Rosenkranz und tue dann 8 Stunden dazwischen sprechen und der Priester feiert die Heilige Messe und hört Beichte. Ja? Das haben wir also meistens früher gehabt. 90% der ersten Treffen war also immer ein Priester dabei, der also die Leute gleich abgefangen hat, wenn sie erkannt haben, Mensch, was habe ich mir da angelastet? 3 Gesetze über das, was Gott nicht gefällt, und 2 Gesetze, was Gott sich von uns wünscht. Diese Frau konnte nicht mehr alleine den Haushalt besorgen, konnte nicht mehr ohne Hilfe zur Kirche. Sie war auf Hilfe angewiesen. Und wir kommen in diese Stube bei dieser Frau rein, überall hingen wunderschöne Bilder, vom Heiligen und so, also eine fromme Frau, sage ich jetzt mal. Aber gleichzeitig waren auch Dinge da, die ich nicht so fromm bezeichnen möchte. Ihr werdet mir hören, was sie so alles hatte. Ich war mitten im Gebet, im Vortrag, und da fingen von den 12 Teilnehmern 2 an zu rebellieren. Ich will, wir wollen beten, haben sie gesagt. Ich sage, Entschuldigung, wir sind am Beten. Und ich fange weiter zu erzählen und wieder, wir wollen beten. Also die wollten nur diese 10 Perlen abbeten, mal 5, und dann war für sie der Nachmittag zu Ende gewesen, obwohl wir zu einem Einkehrtag eingeladen haben. Ja? Einkehrtag ist nicht eine Stunde hochwürden, ne? Das ist ein Tag. Ja? Also man sagt so 8 Stunden Programm. Und irgendwann haben die Leute so lange gestört, dass ich gesagt habe, also hier lohnt es sich heute nichts mehr zu machen. Also sie stören den geistigen Ablauf. Und dann habe ich halt nur noch mit dem tatsächlich den Rosenkranz zu Ende gebetet. Dann haben sie noch den Segen gekriegt. Und dann sind die Leute nach Hause gegangen. Und dann habe ich der Frau gesagt, ich ahne, woran es liegt. Und jetzt beginnt eigentlich mein Vortrag. Ich habe der Frau aufgezeigt, so bestimmte Sachen, die im katholischen Haus Einzug gefunden haben, aus der Esoterik, aus dem okkulten Bereich, die wir nicht erkennen, weil man sie uns schön redet. Ich sage immer, der Feind hat das ein schönes Geschenkpapier eingepackt. Und sie haben unseren Ablauf, das heißt, diese Frau war wie gelähmt. Und ich habe ihr dann einzeln aufgezeigt, das fing an mit esoterischen Steinlampen, Salzlampen aus dem Himalaya. Kommt aus dem buddhistischen. Ja, es gibt Leute, die haben das zu Hause. Wenn ihr das erkennt, ich habe meine entsorgt und bin frei. Aber wir kommen gleich zu dieser Frau wieder. Die hatte überall die schön verteilt, ein Lämpchen drin. Und ich spreche auch nicht gegen die Salzsteine von Hallein. Ja, weil seit Dennis steht drauf, dieser esoterische Spruch, ja, wofür er geeignet ist, ne, um deinen Seelenfrieden zu finden, um deine Aura zu entfalten und so. Das sind Steine, die würde ich gleich aus meiner Stube entfernen, weil sie esoterisch besprochen sind. Sie können rein in den Frieden aufhören, aber am Schluss. Die Frau hat mich dann eingeladen, durch die Stube zu gehen mit ihr. Und ich habe ihr dann gesagt, also diesen Drachen, auf jeden Fall, wir haben dann einiges gefunden, wie zum Beispiel ein Buch über Shivaba. Er wird bezeichnet auch als der Sohn des Teufels. In dem Buch wird unter anderem gesprochen von einer Frau, die erzählt, sie war im früheren Leben Bernadette zu Büro. Ja? Und so weiter, lauter so Müll. Da habe ich gesagt, das ist eigentlich nichts für ein Herz, das katholisch ist. Ja. Eigentlich nicht. Auf jeden Fall, sie hat von sich aus diese ganzen Sachen entsorgt, vernichtet. Weil ich im Vortrag vorher gesagt habe, dass solche Sachen, nicht, wenn ich weiß, ich habe das in meiner Stube, zum Beispiel von Uroma, so eine Glaskugel, wo sie früher draus gelesen hat, ja, ich hätte sowas nicht in meiner Stube. Aber sie im Keller legen oder unterm Dachboden reicht nicht aus. Oder verschenken oder verkaufen ist auch nicht gut. Weil wenn ich weiß, dass das Negative drin ist, muss es vernichtet werden. In der Heiligen Schrift steht drin, ich werde eure falschen Altäre, eure Götzen zerschlagen. Nicht ich. Ja, Gott zerschlägt sie. Aber es wäre schön, wenn wir das von uns auch schon vorher täten, bevor Gott seinen Arm erhebt. Die Frau hat eine ganze Mülltonne voll Sachen herausgeholt, bis hin zu Porzellan mit chinesischen Drachensprüchen. Und in einer Stube kamen wir rein, es war nicht zu sehen. Und ich habe der Frau, ich weiß nicht, warum ich das durchführe, ich habe ihr einfach gesagt, da ist noch was. Ich hatte im Herzen zu sagen, da ist noch was. Es war aber nichts zu sehen, gar nichts. Und sie sagte, wir können ja noch die Schränke aufmachen. Sage ich, liebe Frau, also das möchte ich nicht. Ich möchte nicht ihre ganze Schränke durchwühlen. Ist eigentlich auch nicht mein Auftrag. Mittlerweile habe ich auch gesagt, das mache ich nicht mehr. Ich bin also nicht dafür da, um durch die Leute ihre Wohnung zu gehen und zu sagen, das ist Gift und das ist gut. Das muss jeder selber entscheiden. Sie hob dann ein Bild hervor und hinter dem Bild stand eine Buddha-Figur. Was sie mit dem gemacht hat, kann ich euch erzählen. Ja, zack, Mülltonne weg. Als ich wieder zu Hause war, 2 Tage später, rief die Freundin von dieser Frau an und sagte, Bruder Johannes Markus, ich muss Ihnen erzählen, was mit meiner Freundin ist, seit sie wieder weg sind. Und hier geht es nicht um mich. Möchte ich gleich hier unterstreichen. Die Frau kann wieder alleine ihren Haushalt machen. Sie kann wieder alleine zur Kirche gehen. Sie war nicht nur eine Woche vorher krank. Sie war schon viele Monate krank, auf Hilfe angewiesen, musste transportiert werden, damit sie zur Kirche konnte. Jetzt kann die Frau wieder gehen. Sie kann wieder ihren Haushalt bereinigen, selber. Ich bin überzeugt, weil das nicht nur einmal passiert ist, dass diese Frau ganz einfach sich klar für Gott entschieden hat und all diese Götzendinger, die okkulten, esoterischen Dinger aus ihrem Haus gebannt hat. Ich sage bewusst gebannt, weil in der Heiligen Schrift steht drin, ich entziehe mich euch, weil in deinem Hause Banngut ist, steht in Genesis geschrieben. Banngut ist. Da, wo Banngut ist, hat Gottes Geist keinen Platz. Noch deutlicher spricht das Wort in dem Buch Weisheit 1,5. Gottes Geist flieht die Frevelhaftigkeit. Es gibt Leute, die mir gesagt haben, ey, so schlimm ist das doch nicht. Das kann Hochwürden sein Kreuzli drüber machen, also drüber beten, ja, und dann ist das Böse weg. Und dann ist es doch was Gutes. Sag ich, nein, ist es leider nicht. Das reicht nicht aus. Wenn ich etwas bewusst, Okkultes, Esoterisches in meiner Wohnung habe, oder ich weiß es, und ich werde darauf aufmerksam gemacht, dann sollte ich mich davon trennen. Heiliger Paulus sagt, jetzt geht es ums Götzenopferfleisch essen, ja, wenn du Götzenopferfleisch isst, schadet es dir direkt nicht. Aber wenn du darauf aufmerksam gemacht wirst, dann ist es nicht mehr. Also lass die Finger dann davon. Eine klare Entscheidung treffen für Gott. Und sei es nur, dass du deinem Nächsten keinen Anstoß gibst, der dann sagt, wieso, ach, wenn die diese esoterische Pflanzen hat oder Götzenopferfleisch isst, dann kann ich das auch. Klare Entscheidungen treffen für Gott. Ich habe in Österreich eine Frau besucht, ebenfalls privates Treffen, das sind wir morgen wieder. Der erste Besuch bei ihr an der Haustüre geklingelt, da geht die Haustüre auf und dann kommt mir eine Hexe entgegen. Entschuldigung, ich spreche nicht von der Person. Ja? Die hatte so an der Decke so eine Hexe runter. Ja? Ich habe meinem Bruder gesagt, der mich begleitet hat, die wird nicht gesprochen. Ja? Weil der hat so ein paar Dinge mittlerweile erlebt, dass wenn ich sage, also das ist nicht gut, die Leute haben es vernichtet, dann haben die Leute Befreiung und Heilung empfangen. Wo bemerkt? Nach der Beichte. Heilung und Befreiung empfangen. Wir kommen in die Wohnstube rein, dort wo das Gebetstreffen abgehalten wird, hing über dem Esstisch auch eine Hexe. Und da habe ich gesagt, oh, wie soll das hier nur gut werden, ja? Ja, und sie hat dann gemerkt, dass ich irgendwie unruhig war. Ja? Und da habe ich gesagt, du, also ehrlich gesagt, in einem katholischen Haus eine Hexe hängen haben, ja? Das passt doch nicht, oder? Also es gibt Vorträge, da haben die Leute gesagt, also Johannes Markus, so schlimm ist das nicht. Ja, ist doch nur ein Besenstiel, also ein Stöckchen, ja, da ist doch nur ein bisschen Stoff und eine Kugel, wo das Gesicht rausgemacht wird und so weiter und so fort, so dass es nur als Hexe aussieht. Ist doch nicht so schlimm, oder? Ehrlich nicht? Wir müssen schauen, nicht nur mit dem Auge des Fleisches, sondern wir müssen auch schauen mit den Augen des Herzens. Wir müssen schauen, was läuft im Geist ab. Nicht nur, was wir mit diesem materiellen Auge sehen, sondern auch diese geistigen Verbindungen. Und das ist ganz wichtig. Das haben wir überhaupt nicht gelernt. Und wenn jetzt Priester kommen oder sowas Nichtiges wie ich und sagen euch, dass diese geistigen Gifte euch krank machen, ja, ihr braucht nicht, weiß ich was, am Pillen schlucken, tut das Zeug aus dem Haus raus, dann wird es euch auch wieder gut gehen. Also nichts gegen Medikamente, sondern allgemein. Die Frau hat insgesamt, ich glaube, 7 Hexen entsorgt und hat mir Folgendes erzählt. Eine Woche später rief sie mich an und sagte, Bruder Johannes Markus, Folgendes ist passiert. Seit wir in dieses Haus eingezogen haben, also gebaut haben und dann eingezogen sind, haben wir mit der Nachbarschaft nur in Feindschaft gelebt. In Feindschaft, im Kriegszustand. Seit du da gewesen bist, ich wiederhole an dieser Stelle, hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Seit du da gewesen bist, ist Frieden unter uns Nachbarn. Wir können miteinander reden, wir können miteinander beten, wir können miteinander feiern. Was ist passiert? Sie hat ganz klar die dämonischen Geistern die Türe gewiesen. Ganz klar. Es war ein Priester da, der hat das dann alles nochmal ausgeweiht. Und dann war Ruhe da im Haus, in der Nachbarschaft. Aber wenn ich mir solche okkulten Sachen reinhole und sei es nur, ich sage jetzt mal als Spaß, und wir haben ja mittlerweile große Feste als Spaß, ja, kennt ihr auch Halloween? Was für ein Fest, was für ein Fest. Also, wisst ihr eigentlich, was Halloween bedeutet? Diesen Kürbiskopf da vor der Türe setzen, mit der Flamme da drin und mit der Fratze da drauf, ist das harmlos auf irgendeinem? Ist das ein Spiel? Ist das ein Spiel? glaube nicht, dass es harmlos ist.
Ich glaube nicht.
Ich kann euch sagen, wo das herkommt. Das kommt aus der Zeit der Kelten. Und da gab es halt eben einen okkulten Brauch. Die haben die Kinder sich geholt, ja, bei den Familien. Und die Familien, die ausgesucht wurden, da wurde dann so ein Kürbiskopf vor der Türe gestellt. Und diese Familie wusste jetzt, wir müssen ein Kind freigeben oder türmen. Nur türmen hätte sich nicht gelohnt. Hätten sie die Familie ergriffen, wäre die ganze Familie abgeschlachtet worden. Sie wollten aber nur ein Kind. Und so haben viele Familien damals, jetzt für diese Zeit, den Pyramiden ihre Kinder geopfert. Ich frage mal, wie hoch liegt die Zahl der Abtreibungen zurzeit? Ich glaube, diese geistigen Verbindungen haben da was mit zu tun. Sie machen uns vor der Wahrheit Gottes blind, der uns davor warnt, habt nichts Okkultes um euch. Meidet jede Form von okkulten Praktiken. Nein, es gefällt den Leuten. Es wird immer doller. Kinder beschweren sich zu Hause, wenn sie nicht im Teufelskostüm oder Hexenkostüm oder was sie sich gerade ankleiden wollen, um durch die Türen oder von Tür zu zählen, ja, Süßes oder Saures. Eine Frau hat mir jetzt dieses Jahr erzählt, die haben immer im Haus diesen Kindern was gegeben, und zwar ausreichend. Da kommt aber nicht nur in Dortmund, nicht nur eine Gruppe, sondern den ganzen Tag laufend klingelt Süßes oder Saures. Und jetzt bei der letzten Gruppe, sie hatte nichts mehr da. Dann hat sie gesagt, tut mir leid, ich habe euren Vorgängern schon alles gegeben. Belohnung war Tomaten und Eier an der Hauswand, weil sie nichts gegeben hat. Haben wir auch schon erlebt. Ja. Die Schwester hat den Auftrag, die sagt jetzt immer, wenn die kommen, kommt bitte morgen alle Heiligen zurück. Ja, aber die kommen nicht. Aber die Belohnung, letztes Jahr und das Jahr davor, einmal Eier an der Hauswand, einmal Eier auf dem Auto. Ja. Das ist dann die Belohnung. Das ist doch nicht Gott. Das ist nicht Gott. Ich hoffe nicht, dass es die Messdiener waren, die bei uns in der Nachbarschaft wohnen. Aber wundern täte es mich nicht, was die heute in den Kindergartengruppen und in den Gruppen teilweise alles so erlernen. Oder ich sage jetzt mal, katholisches Bildungshaus in Salzburg, ja, beim Filmunterricht. Sie wissen automatisch, was ich sagen will. Ja. Es ist nicht Gabe Gottes. Und wenn ich dem Feind so weit die Türen öffne, dann kommt er auch rein. Und Gott zieht aus, wenn ich das glaube, was in der Heiligen Schrift steht. Ich wiederhole, Weisheit 1,5, Gottes Geist flieht die Frevelhaftigkeit. Wenn ich mich für das Negative, für das Böse entscheide, dann sagt Gott, weil er zwingt sich uns nicht auf. Er lädt dich ein in der Freiwilligkeit. Aber der Feind, der packt uns einfach und benutzt uns wie im alten Lappen. Und wenn du ausgedient hast, lässt er dich in der Ecke liegen. Bam. So ist das. Und dann sei froh, wenn jemand da ist, der für dich gebetet hat, dass du den Hilfestoß nach oben gibst. Gott hilft mir. Habe ich gemacht. Ich hatte in Medjugorje wirklich, also ich habe einmal oben auf, ihr wart schon alle in Medjugorje, oben auf dem Berg gestanden, abends, war abends so gegen 10 Uhr. Ich habe alles rausgeschrien, diesen ganzen Frust, den ich im Herzen hatte, meine ganze Vergangenheit, meine Kindheit, alles, was kaputt ist, habe ich Gott entgegengeschrieben. Und ich weiß, er ist dabei am Aufräumen. Ich weiß, er ist dabei aufzuräumen. Weil er hat gesagt, wenn ihr mich anruft, Jeremia 33,3, ja, wer mich anruft, den werde ich erhören. Er ist dann da. Aber ich muss ihm meine Hand hinstrecken. Ich muss sagen, Gott, hilf mir. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich sage immer, Mensch, uns gefällt es so gar nicht gut am Schweinetrog. Der Vater hat uns den Hochzeitssaal bereitet. Ja? Wir kriegen sogar das Hochzeitsgewand geschenkt vom Bräutigam. Wir müssen es nur freiwillig annehmen. Gott zwingt es uns nicht auf. Aber nein, es gefällt uns so gar nicht gut am Schweinetrog. Ich habe, wie gesagt, die Frau hat also Frieden gefunden. Mein Bruder, der hat zum Beispiel ayurvedische Tees getrunken. Ihr wisst, was ayurvedische Tees sind. Esoterische Tees. Dem ist es jedes Mal, er hat getrunken, er wusste ja nicht, was er die Gäste für ihn stellt. Und er sagt, also ich weiß nicht, was mit mir los ist. Aber immer dann, wir haben also festgestellt, immer dann, wenn er ayurvedische Tees getrunken hat, wurde der krank. sind besprochene Tees. Oder man kann auch sagen, verfluchte Tees. Da ist nicht Gottes Geist drin. Sie kommen aus der Esoterik. Ich weiß nicht, was die alles anstellen, um das in den Umlauf zu bringen. Aber ich weiß, es ist nicht Gottes Geist dahinter. Wenn wir zu Hause Steintherapie, kennt ihr wahrscheinlich auch, da gibt es also Bücher von einem Dr. Schiller über die angeblichen Hildegard-Steine. Ich habe nichts gegen die heilige Hildegard. Im Gegenteil. Gegen das Original habe ich nichts. Aber ich habe was dagegen, was man mit der heiligen Hildegard, dem Pfarrer Kneipp oder dem Kräuterpfarrer mittlerweile macht. Da hat die Esoterik voll ihre Hände drin und bietet an, Beispiel. Wofür Sie können mich sofort widerlegen, weil ich bin überzeugt, dass Sie genauso sagen, Schmarrn, wie ich es sage. Ich habe dieses Buch zweimal aufgeschlagen, ja, also blind aufgeschlagen. Ich habe gesagt, jetzt muss mir helfen. Ja, im Heiligen Geist gebetet, ich vorher auch gemacht hier, und habe dann gesagt, zeig mir, ob das Buch deinen Geist hat, also Gottes Geist innehat, ob das stimmt, was da drin steht, dass es von der heiligen Hildegard ist oder nicht. Erstes Mal aufschlagen. Wenn wir von einem Dämonen besessen sind, von einem Flug betroffen sind, dann nimmst du einen Stein, so und so, ich habe den Namen jetzt leider vergessen, den habe ich schon lange vergessen, der fällt mir auf einmal nicht ein, ich habe das Buch nicht zu Hause, ich habe das bei jemandem zu Hause aufgeschlagen. Und wenn du diesen Stein hast, dann musst du diesen Stein ablecken, dann wirst du vom bösen Geist befreit. Wenn das stimmt, brauche ich kein Kreuz mehr, ich brauche keine Sakramente mehr, ich brauche keine Priester mehr, ich brauche keinen Jesus mehr. Ich brauche dann nur noch diesen Stein abzulenken. Ist das Gott? Ist das Gott? Für mich ist das okkult. Für mich ist das eine okkulte Praxis. Dann habe ich gesagt, okay, mag ja Zufall sein. Kennt ihr das Wort Zufall? Ja? Gott des Zufalls. Im Keller fällt eine Türe zu, bitte aufnehmen für den nächsten Zufall. Ich habe wieder aufgeschlagen. Da ging es jetzt um vergiftete Lebensmittel. Jetzt weiß ich den Stein, du musst einen Topaz nehmen und diese Lebensmittel mit diesem Topaz bestreichen, dann werden alle Gifte entzogen. Okay, ich brauche kein Weihwasser mehr, ich brauche keinen Priester mehr, ich brauche keine Sakramente mehr, ich brauche kein Kreuz mehr, ich brauche keinen Jesus mehr, ich brauche nur noch einen Topaz, der mich von diesen Giften befreit. Für mich ist das okkult. Okkulte Praktiken. Und niemals heilige Hildegard, auch wenn es unter ihrem Namen deklariert wird. Niemals. Ich bin überzeugt, wenn das in Rom ankommt, ich hoffe, dass ihr nicht sowas praktiziert. Ich, noch ein Stein. Ja? Ich bin bei einem Priester eingeladen, hier in Österreich, sind wir sehr gut befreundet. Und weil ich so ein kleiner Computerdoktor bin, der hatte Probleme mit seinem Computer. Der lief einfach nicht zu. Und da hat er gefragt, ob ich mal nachschauen kann. Kein Problem. Ja. Hab dann die Maschine hochgefahren und weiß ich, dies und jenes eingestellt und sagt, jetzt müsste er gleich laufen. Ja, aber kein Ton. Was ist denn jetzt passiert? Eben lief noch der Ton. Und ich habe nicht an die Kiste unten gerüttelt. Und da habe ich gesagt, Hochwürden, ich muss mal die Kiste da unten rausziehen. Wahrscheinlich ist da irgendwo am Stecker was defekt oder was, keine Ahnung, ich schaue da mal nach. Ich ziehe den Computer weg. Dann steht da so ein Oschi von Rosenquarz. Und da habe ich gesagt, Vater, wofür steht der Rosenquarz da? Damit die Erdstrahlen umgelenkt werden. Meine Frage. Ihr kennt euch ja alle in der Bibel aus, ne? Wie hat Gott die Erde geschaffen? Gut. Und mit den Menschen sehr gut. Er hat also auch die Erdstrahlen und Wasseradern geschaffen, stimmt das? Brauche ich jetzt Steine, um sie umzulenken? Ja, ich weiß, es gibt Menschen, die können in ihren Betten schlecht schlafen. Da kommt dann irgendjemand rein. In der Schweiz habe ich das gehört. Da kommen Schamanen rein. Ja, du bist schon nah dran. Da kommen Schamanen rein, klingeln an der Tür und sagen, ich möchte mich in ihr Bett legen. Ich will mal prüfen, ob sie gut schlafen können. Kein Scherz, ist das also abgelaufen. Ich möchte prüfen, ob sie gut schlafen können. Die Frau hat die tatsächlich angerissen. Ja? Und dann hat er sich ins Bett gelegt. Also Sie können hier garantiert nicht gut schlafen, sagt die Frau, ja, also eigentlich kann ich wirklich nicht gut schlafen, ich habe Schlafprobleme. Ja, habe ich doch gewusst, wusste ich doch. Sie brauchen diese Matte mit den Kupfertreten. Eine Schwester von uns, die hatte jahrelang eine Kupferschlange, schon eine lange Zeit, eine Kupferschlange immer unter das Bett gelegt. Die musste aber jeden Tag 5 Minuten unter das Wasser gehalten werden. Ja? Wenn man das vergisst, dann kannst du garantiert nicht mehr schlafen. Der Ehegatte hat es einmal vergessen, die haben wunderbar geschlafen. Und dann hat sie das Zeug weggeschmissen. Das ist esoterisch. Es ist Bindezeug. Hat Jesus uns nicht von allen Sklavereien und Bindungen und Fesseln gelöst? Eigentlich doch, oder? Warum lassen wir uns wieder fesseln? Zum Beispiel, dass wir eine Pyramide haben müssen, darunter und darum und weiß ich was alles, um frei zu werden. Oder wie es hier oder da heißt, die Technik im Buddhismus oder Hinduismus, ja, dass wir frei werden, dass wir uns auflösen, dass wir in uns ja, ins Nirvana übergehen. Nirvana heißt ins Nichts übergehen. Also ich möchte in Jesus übergehen, mehr nicht. Ja. Und Thema Wiedergeburt hatte ich eben schon gesagt. Wie oft werden wir wiedergeboren? Wofür? Wie oft werden wir?
Einmal!
Das doch! Es gibt Leute, die sagen keinmal und sagen immer einmal, dann gucken sie mich an, im Heiligen Geist.
Na, zum ewigen Leben.
Wir werden auf Erden wiedergeboren, wenn wir vorher geistig tot waren, im Heiligen Geist wieder auferweckt, wenn wir uns Gott zuwenden. Ja, wiedergeboren ins ewige Leben, wenn wir dann dabei bleiben. Vergehen Sie.
Das Kind wird schwitzen.
Er hat eben schon noch einen Tipp genannt, ne? Er hat gesagt, mit Wünschen ruhen, Wasseradern zu. Funktioniert, garantiert funktioniert. 50 zu 50. Du kannst eine Medaille nehmen und kannst sie werfen. 50 zu 50, du wirst Wasser finden oder nicht. Und dasselbe ist mit Wünschenruten. In der Heiligen Schrift steht, man befrage nicht das Holz. Jetzt gibt es einen Film, wird unter katholische Kirche TV gezeigt. Die Bibel hat doch recht. Der Titel war so vielversprechend. Ich habe mich richtig gefreut, da wird mal jetzt was Ordentliches über die Bibel gesagt. Ja? Ich meine, wenn ich von der Bibel rede, Buchwürden, weiß, dann spreche ich immer von dieser, von der wirklich katholischen Bibel und nicht von der Einheitsübersetzung Hoffnung für alle oder Bibel in gerechter Sprache. Vielleicht gleich noch dazu ein Ausdruck, weil es geht ja um die Gifte, die wir freiwillig schlucken. Komm mal, lieber Geist, ja, ich komme ins Schützen noch durch, stimmt. Die Menschen gehen, wie gesagt, sie kommen in die Wohnung und sagen, hier sind die Adern, beziehungsweise, da gab es einen Herr Irrmeier, der soll auch mit der Wünschenroute umgegangen sein, jetzt gibt es ein Buch über Herr Irrmeier, da steht drin, dass es gar nicht wahr ist, also ich weiß nicht, ob er es gemacht hat oder nicht, ich weiß nur, dass es eine nicht wahre Praxis ist und in diesem Film wird gezeigt, wie Mose damals in der Wüste das Wasser gefunden hat. In der Bibel steht, er nahm den Stock und schlug ihn auf den Stein. In dem Film heißt es, ja, die Bibel hat doch recht, und Mose ist mit der Wünschenroute durch die Wüste gegangen und ist er Wasser gefunden. Da habe ich gesagt, schade. Das war nur ein Beispiel. Der ganze Film, den kann man vergessen. Kann man niemandem zeigen, weil da so viele Unwahrheiten enthalten hat. Weil da so viele Unwahrheiten enthalten sind. Also Finger weg von Wünschenrouten gehen, von sogenannten Steintherapien. Lass es sein. Wenn es in deiner Wohnung rumpelt und pumpt, wird es hochhören. Gibt es wirklich. Da fängt eine Spülmaschine oder Waschmaschine an zu laufen, obwohl der Stecker nicht in der Steckdose ist. Gibt es. Oder es läutet ein Telefon neben deinem Bett, ja, und dann spricht jemand, das heißt, ich telefoniere mit jemand, dabei habe ich am Bett gar kein Telefon. Das ist mir passiert. Das können Sie mich natürlich einweisen, ja, weil es gibt Menschen, die leiden, wie sagt man, an Annulation, oder wie heißt das? Ich bin kein Lateiner. Oder so, sie bilden sich ein, ich habe immer ein Telefon da stehen gehabt, aber ich habe definitiv keins stehen, habe aber in dieser Nacht telefoniert mit jemandem, da hieß es, die Person sei verstorben, nachts. Da habe ich gesagt, ja, was machst du jetzt? du kannst die Frau doch nicht anrufen, gucken, ob das stimmt. Ja? Ich habe mich dann in mein Bett gesetzt und habe gebetet, den Barmherzigkeitsrosenkranz gebetet. Also wenn mich jemand ärgern wollte, hat er sich vertan, denn ich habe gebetet, das ist ganz wichtig. Ja? Am nächsten Morgen habe ich die Frau angerufen und gesagt, na, wie sieht's aus bei euch? Alles bestens, ja, von wegen, die ist verstorben, ja. Ja, also, was passiert eigentlich, wenn es in meiner Wohnung rumpelt und pumpelt? Es gibt nur zwei Möglichkeiten, keine drei, keine vier, nur zwei. Also, doch, es gibt drei Möglichkeiten. Dein Nachbar geht gerade durch die Wohnung, ja, aber auf die Idee war ich noch nie gekommen, deswegen habe ich immer von zwei Möglichkeiten gesprochen. Aber jetzt ist das schon ausgeschlossen. Also, entweder sind es tatsächlich Dämonen, die in deiner Wohnung rumgeistern, oder arme Seelen. Wie kannst du feststellen, ob es Dämonen oder arme Seelen sind? Wie kann man das feststellen, ob es Dämonen sind oder arme Seelen? Was meint ihr? Weihwasser streuen. Arme Seelen freuen sich über Weihwasser. Dämonen gehen nicht fürchten. Dämonen, gläubig. Ja? Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn da wirklich Dämonen waren, sind sie jetzt weg. Gläubig. Beten. Segnen. Das Weihwasser ist heute bei uns Katholiken natürlich nicht mehr so in Gebrauch. Im Gegenteil, jetzt hat man gesagt, wir sollen es gar nicht mehr in der Kirche benutzen. Ja? Wegen der Schweinegrippe. Ich möchte nichts gegen die Bischöfe sagen, aber ich habe ein Problem hochlösen. Ich habe ein ernsthaftes Problem. Ja? Weil ich glaube, das, was im Evangelium steht, vielleicht nachher nochmal dazu, weil das gehört eigentlich zum zweiten Teil, Gifte, die wir freiwillig schlucken oder uns zwangsweise eingeimpft werden. Da geht es um die Schweinegrippe und ähnliche Sachen. Da habe ich gestern ausführlich drüber gesprochen. Mal schauen, wie weit wir heute kommen, ob wir das noch haben möchtet. Also, Weihwasser streuen, jeder Dämon muss fliehen. Ich habe auch schon mal gesagt, geweihtes Salz ausstreuen. Garantiert, auch da wird kein Dämon mehr Platz haben. Aber die armen Seelen freuen sich über das Weihwasser. Habt wieder in euren Stuben ein Weihwasserbecken bitte gefüllt, hängen und gebraucht es. Das Erste, was ich den Familien, die bei mir Rat holen, weil es so viel Ärgernis in den Familien gibt, die Streitigkeiten in den Familien, ne? Ja. Wo 15 versammelt sind, sind 3 gegen 2 und 2 gegen 3. Stimmt. Fast in jeder Familie. Stimmt. Ja. Wenn das mit den Zahlen in Proportionen hinkommt. Meistens ist eine Frau, die betet, und der Rest der Familie, oh! Ja, Tatsache. Ehrlich, die sind... ist die Rest der Familie, also ich habe eine Familie, die denkt nur, ich bete jetzt einen großen Kranz, ja, hat noch gar nicht angesetzt, dann sind alle schon gegen sie. Da ist jemand, der weiß, die Frau macht was Gutes, dann müssen wir das austreiben. Das ist auch, das sind Geist, finstere Mächte, es ist nicht nur menschlich zu sehen, sondern geistig zu sehen, diese geistige Verbindung, die die Unterwelt irgendwie in diese Stube bekommen hat. Um diese Familie zu zerstören. Der Feind ist dabei, das letzte Gute zu zerstören. Die Frage, lassen wir es zu, ja oder nein? Nein, dafür muss ich was tun. Ich muss allem Negativen mich entsagen, fernhalten. Ich muss mich bemühen, die 10 Gebote Gottes wieder zu leben. Ich muss mich bemühen, die Sakramente zu leben. Ich muss mich bemühen. Dann wirst du sehen, dass du aus diesem Kampf mit dem Feind rauskommst. Dass Familien befreit werden. Ich habe es erlebt. Ich habe erlebt, wo die Familie angefangen hat, einer nach dem anderen zu beten. Ich habe eine Familie zur Zeit in Österreich, da waren erst 2 am Beten. Dann sind von der Familie 5 Personen im Haushalt, sind 3 mit einer Medjugorje-Fahrt gefahren, jetzt beten 3. Und die 2 sind fürchterlich am Toben, der Papa und die älteste Tochter. Fürchterlich am Toben. Ja? Das ist ein Wahnsinn, was ihr da macht. Ihr seid ja verrückt und... Ich habe der Frau gesagt, das ist nicht der Mann, der da schimpft. Bete, bleib, ja, und segne. Dann sage ich die Familie, lernt miteinander Segen auszuspenden. Wenn der Mann aus dem Hause geht, die Frau aus dem Hause geht, segnet euch einander. Wenn die Kinder aus dem Hause gehen, segnet die Kinder. Und noch eins, macht daraus ein Spiel. Lasst auch die Kinder euch segnen. Gegen Kindersegen kann niemand etwas haben. Kein Papa sagt, nein, stopp, will ich nicht. Ja, da wird das Herz weich. Ehrlich, das funktioniert. Ja? in den meisten Familien, die das eingeführt haben, wo alles und jeder jeden segnet, da ist mittlerweile Frieden. Das hat gedauert. Das hat Kämpfe gegeben. Da hat viel Bruch gegeben. Aber sie sind wieder am Zusammenwachsen. Der Feind gibt Boden nicht einfach wieder preis. Wenn er einmal bei dir ist, versucht er dich mit allen Mitteln zu halten. Deswegen ist es gut, auch dort im Kampf immer wieder zu sagen, ich sage das immer so, ich habe mit dir nichts zu tun, sagt der Feind, ja? Ich habe mit dir nichts zu tun. Punkt. Wenn jetzt dein Gatte dich da am Quälen ist, ne? Nicht, dass du dich vor dem hinstellst und sagst, ich habe mit dir nichts zu tun. Ne? Bitte nicht. Ja? Das kannst du im Geist sagen. Du meinst ja nicht deinen Gatten, sondern den Feind, der deinen Mann vielleicht am Treiben ist, er soll dich quälen. Ja? Er soll mit dir Streit anfangen. Wir haben Schallplatten, wir haben Steine, wir haben Teesang erwähnt. Was gibt es noch an okkulten Praktiken, die man so einziehen lässt? Ich komme eine Frau ins Haus, auch wieder Gebetstreffen. Also viele Gebetstreffen finden so im Wohnzimmer statt, aber auch schon in Kirchen und Kapellen, ja, oder in Pfarrhäusern. Am Anfang war das ganz toll, da waren, wie gesagt, 90% Priester dabei, durften auch in vielen Vereinen. Das ist heute gar nicht mehr so einfach, weil Johannes Markus spricht eine Sprache, die möchte man nicht gerne hören. Ja. Aber es heißt zum Beispiel, der Erzbischof von Salzburg hätte mir ein Redeverbot gegeben. Garantiert, stimmt nicht. Ich habe den Zettel dabei.
Welcher?
Einen roten Zettel, wo drauf steht, die Warnung gegen uns, in Anführungszeichen, Information über Bruder Johannes Markus. Habe ich schwarz auf rot dabei. Ja? Ich habe seine Exzellenz, den Erzbischof, gefragt, was bitteschön daran ist, über einen Priester aus St. Johann, und es gibt kein Redeverbot. Ich meine, mir war auch keiner bekannt, aber es wurde behauptet. Es gibt kein Verbot gegen mich, aber weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Feind versucht, mir natürlich den Boden unter die Füße wegzuziehen. Er ist natürlich dabei, er will, dass ich aufhöre zu reden. Er will, dass ich nicht mehr spreche über die Gnadenordnung Gottes. Er will, dass ihr nicht wisst, wie ihr erkennt, ob etwas von Gott ist oder von der Kirche ist oder nicht. Ich habe da eine Hilfe, um also künftigen Religionen eine klare Fahrkarte zu zeigen. Es gibt ja heute viele Wege, ne? Viele Wege ins Paradies. Ja? Esoterik, Buddha, hatte ich schon erwähnt, Shiva, ja? Schamanenkult, habe ich auch schon gesagt. Da gibt es einen Bischof, der macht einen Krankengottesdienst und tanzt im Schamanenkult um den Altar herum. Ich bin froh, dass ich da nicht dabei war. Ich hätte seine Exzellenz wahrscheinlich gefragt, wie das vereinbar ist mit dem Kult, den Jesus uns geschenkt hat. Passt mir nicht. Mir passt es nicht. Da werden dann schöne Traumfänger verkauft. Kennt ihr Traumfänger? Ja. Es gibt Vereine, die bieten das in ihrem im Lädchen, eine Waldlädchen wird das dann von der Kirche angeboten, also von dieser Gemeinde angeboten. Traumfänger funktionieren. Die funktionieren, wenn du schlecht träumst, Albträume hast, dafür sind sie nämlich gedacht. Die musst du dir an die Wand hängen, ans Fenster hängen, ans Auto oder ans Öle. Entschuldigung, ich habe Leute schon gesehen, die sie rumlaufen, ja? Also sonst würde ich das nicht sagen. Sie erreichen, dass du nicht mehr träumst. Aber auch garantiert keine Weisung mehr von Gott bekommst. Sie schalten den Geist aus, insgesamt. Stimmt, funktioniert. Reiki. Entschuldigung, ich bin bei so einer Reiki-Sitzung mal gewesen. Die Frau hat mir tatsächlich alles gesagt, was mit mir los ist. Warum bei mir alles kaputt gegangen ist. Meine Ehe, meine Kinder. Ja? Warum das alles so zerstört ist. Und sie hat mir gesagt, was ich tun kann. Ich habe keine zweite Sitzung besucht. Gott hat mir irgendwie davon sofort wieder abgebracht, muss ich sagen. Warum wusste diese Reiki-Meisterin über mich so gut Bescheid? Weil Gottes Geist weiß über mich alles? Hat Gottes Geist ihr gesagt? Geist der Finsternis weiß auch alles. Und wenn ich jetzt mal die Reiki-Geschichte durchschaue, was da alles drin enthalten ist, kann Pater Clemens Pilar, ich lade euch ein, seine Schriften zu lesen. Die könnt ihr zum Beispiel bei uns im Internet lesen oder auf seiner Homepage, die Gemeinschaft Nazareth heißt, glaube ich, oder unter Seraphim Gebetsgruppe für die, die Internet haben. Da könnt ihr alles über diese Themen ausführlicher reden, als ich heute euch schenken kann. Wie gesagt, die Zeit läuft einfach zu schnell davon. Reiki ist keine Gabe Gottes, sind Gaben der finsteren Mächte. Und die Frau oder die Person, die das praktiziert, ist im Bunde mit der Finsternis. Auch wenn sie es nicht wirklich weiß. Auch wenn sie eine rosa Mystika da und barmherzigen Jesus da stehen hat und sagt, lasst uns jetzt beten, habe ich erlebt. Ja, die betet also ein Gesetzle zu den heiligen Engeln. Ein Gesetzle zu den heiligen Engeln. Und dann ist das Thema beendet. Und dann sind wir auch schon bei den heiligen Engeln. Es gibt ja heute so viele Bücher über Engel, ne? Wofür? En masse. Es gibt sogar Läden hier in Österreich. Ja, Engelläden. Bitte bleib da raus, bitte bleib da raus. Das ist meine Empfehlung. Ich kann nicht sagen, du darfst da nicht mehr rein. Ja? Also ich gehe da nicht mehr rein. Da ist die Esoterik ganz groß in der Arbeit. Engelkärtchen, Engeldissenzen, Engelöle, wie gesagt, Engelbücher. 90% der Engelbücher kannst du vernichten. Wie kann ich sie erkennen? Erstens, ich baue eine Brücke, die steht auf 4 Säulen. Nehme ich eine Säule weg, bricht die Brücke zusammen. Nehme ich einen Teil von dieser Säule weg, also nur einen Teil der Säule weg, sie bricht zusammen. Die 4 Säulen heißen als erstes das Kreuz. Das ist eine ganz wichtige Säule. Jede Religion, jede Religionsform ohne Kreuz. Ich habe ein Problem. Aber was die anderen machen, ist ihre Sache. Es geht mich nichts an. Aber ich kann eine Religion ohne Kreuz nicht annehmen. Die zweite Säule, das sind die 7 Sakramente, nicht 2. 7 Sakramente. Taufe, Beichte, Eucharistie, Kommunion, Firmung, Priesterweihe, Ehe, Krankensalbung. Wenn ich davon eine wegnehme, was heißt der in der evangelischen Kirche, ist die Taufe und die Ehe ein Sakrament? Ich habe mit der Formulierung ein Problem. Ja. Heißt so, in der katholischen Kirche in Deutschland wird offiziell davon gesprochen, das sind 2 Sakramente, fertig. Ich habe ein Problem. Darf ich ein Problem damit haben? Ja. Für mich sind das keine Sakramente in dem Sinne. Jeder von euch kann taufen, Nottaufe vollziehen. Ja? Nottaufe vollziehen. Eine wahre Taufe mit allem drumherum, Bannen des Bösen, Krisen und so weiter, das macht Priester. Das ist seine Aufgabe. Und wenn die nicht vollständig ist, dann ist es auch keine vollständige. Das ist schon eine Taufe, weil im Prinzip reicht ja aus. Mit Wasser, Namen des Wortes, ist eine Taufe. Eine Nottaufe. Und die Ehe, ja, also die spendet ja nicht der Hochwürden, ne? Die Ehe. Das Sakrament spenden sich die Eheleute. In dem Sinne, okay, ich will mich dem beugen, was die Kirche sagt, steht mir nicht zu, die Kirche an diesem Punkt zu kritisieren. Lassen wir es so. Wichtig ist, dass wir an 7 Sakramente festhalten, die ich eben genannt habe. Wenn ich eine davon loslasse, bin ich der Meinung, bin ich nicht in der richtigen Kirche. Bin ich nicht in der richtigen Kirche. Ich muss das immer betonen. Die dritte Säule, das ist das Lehramt. Heilige Schrift, Katechismus, Kirchengesetz, zick. Die päpstlichen Botschaften herschreiben. Und der Papst selbst. Wenn ich davon etwas wegnehme, so nach dem Motto, wir brauchen keinen Papst, dann habe ich ein Problem. Ist die Brücke einbruchsgefährdet? Und das Letzte, den habe ich vergessen. Nein, vergessen noch nicht, den habe ich noch nicht vorgetragen. Die Heilige. Voran Maria und Josef. Das ist die 4. Säule. Die Verbundenheit mit der ganzen dreifachen Kirche. Der Glorreichen im Himmel, der Streitenden, das sind wir, und der Leidenden, das sind die Armseligen im Fegefeuer. Es muss dreifaltig sein, weil Gott dreifaltig ist. Weil wir dreifaltig sind. Wenn wir genau mal beobachten, die ganze Natur, die ganze Schöpfung, alles ist dreifaltig. Alles ist dreifaltig. Steht ja in der Heiligen Schrift. Ich habe sie in meinem Bilde gleich gemacht. in allem ist Gottes Ebenbild zu sehen, Gottes Bild zu erkennen. Dreifaltigkeit, 3D-Fernsehen. Okay, jetzt habe ich auch das gesagt mit der Esoterik, mit dem Reiki. Was habe ich denn noch vergessen? Oh ja, Horoskop. Wie ist die Welt von morgen? Ja? Ich lese kein Horoskop, jeden Tag geht die Zeitung auf. Ne? Keiner liest die Bild-Zeitung, ist nur die größte Tageszeitung der Welt. Ja, muss man überlegen. Keiner liest die Bild-Zeitung in Deutschland. Ja? Ist aber die größte Tageszeitung der Welt. Und das Erste, womit die Leute sich auch beschäftigen, wenn sie beim Arzt sitzen, ja, statt zu beten, da nehmen sie sich eine Zeitung, machen Kreuzworträtsel und lesen ihre Horoskope und lauter so schöne Geschichten. Ihr kennt Pfarrer Don Gobbi? Don Gobbi, das blaue Buch. Die Mutter Gottes hat Don Gobbi gesagt, dass in den heutigen Medien 10% Wahrheit ist, 90% Lüge, nicht der Wahrheit entsprechen. 90% konsumieren wir aus den Medien, was nicht der Wahrheit entspricht. Das heißt, wovon das Herz voll ist, das kommt auch aus meinem Mund raus, habe ich eben schon mal kurz erwähnt. Also viel Harry Potter lesen, ja? Damit es Gescheites raus. Oh, ja. Ihr habt mich verstanden. Finger weg. Ist mein Rat. Ich kann euch sagen, ich darf nicht mehr Harry Potter lesen. Ne? Übrigens, ihr kennt Gabriele Kubi auch, die spricht ganz deutlich gegen Harry Potter. Aber bei Herr der Ringe hat sie keine Probleme, ich aber. Warum habe ich bei Herr der Ringe Probleme? Müsste man bei Harry Potter ganz einfach auf anlegen können. Eine Gabe Gottes, meckern, richten, fluchen, zaubern, ist das Gabe Gottes? Nein. Also wenn ich den Galaterbrief lese, ist das Gabe des Fleisches, beziehungsweise der Finsternis. Steht im Galaterbrief Kapitel 5, 18 bis 21, stehen die Gaben des Geistes und des Fleisches, der Finsternis, sage ich immer, drin. Und bei Herr der Ringe wird gezaubert, wird geflucht und so weiter. Bei Herr der Ringe wird gezaubert, wird geflucht. Es ist, auch wenn es ein Katholik geschrieben hat, tut mir leid. Und es ist doch nur ein Märchenbuch, Herr Stoßhoff, ist mein Hausname, ja. Haben mir Leute gesagt, ich übertreibe. Ja, ist meine Aufgabe zu übertreiben. Ich will das okkulte Zeug aus deinem Haus haben und aus deinem Herzen. Ich will, dass Gott einziehen kann. Aber ich kann dich nicht zwingen, das anzunehmen. Ja? Glauben muss mir keiner. Nichts muss man mir glauben. Aber prüft es selbst. Schaut eure Märchenbücher an. Ja? Wenn da gezaubert, geflucht, gemeckert, gemordet wird, ja? Dann braucht ihr nur zu sagen, ja, ist es Geist Gottes? Ist es nur ein Spaß? Oder ist es nicht doch für unser Herz eigentlich was Gefährliches? Besonders für die Kinder. Übrigens, jetzt werde ich ganz extrem, das fängt schon mit Bibi Blocksberg an für die kleinen Kinder. Die AOK Köpenick sagt, das ist die Einführung, die sich mit dem Thema weiße und schwarze Magie beschäftigt haben, weil so viel Okkultes sich verbreitet. Ja? Die Leute sagen, schwarze Magie ist Gift, da darfst du nicht rangehen. Aber weiße Magie ist doch nichts Schlimmes, ist doch was Gutes. Ja? Ich sage euch, die weiße Magie kommt aus derselben Schublade wie die schwarze Magie, hat nur einen anderen Namen. Mehr nicht. Hat nur einen anderen Namen. Es geht immer darum, Menschen zu schaden. Und Gott schadet nicht den Menschen. Gott will sie vom Schweinedruck weghaben. Und zwar gänzlich. Nicht nur ein bisschen. Er will nicht, dass du da wartest, bis man endlich diese, wie heißen sie noch, die Schoten da, Schweineschoten, das heißt dem Abfall, vor die Vögelschnauze wirft. Ja? Er will ja mit den besten Gaben den Tisch decken. Aber du brauchst nur in den Hochzeitssaal zu gehen. Das musst du freiwillig tun. Und ich wiederhole, selbst das Hochzeitsgewand hat der Bräutigam schon für dich bereitgelegt. Kostenlos. Du brauchst nichts bezahlen. Du musst dich nur auf den Weg machen. Ihr kennt ja die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ne? Der Vater wartet. Er geht nicht dahin, wo er ist. Er wartet, bis der Sohn den ersten Schritt macht. Dann läuft der Vater ihm entgegen, fällt ihm um den Hals, küsst ihn, gibt ihm den Ring, die Ehre wieder zurück, gibt ihm wieder neue Schuhe, dann gibt ihm ein neues Gewand, eben das neue Taufgewand, das Hochzeitsgewand. Jetzt habe ich eigentlich schon einiges so angeschnitten. Ich hab gesagt, ich kann immer nur Splitter hineinwerfen. Wer da mehr wissen will, wer hat Internet? Alle. Ja? Aber die Heidi hat Internet, die kann das euch notfalls ausdrucken, wenn ihr das haben wollt. Wir haben einen Beitrag geschrieben, vom Kloster auf den Irrweg geführt. Da ist eine Äbtissin zum Beispiel, nicht weit von hier entfernt, oder eine ehemalige Äbtissin, die hat mich betitelt des personifizierten Hochmuts, weil ich das gute Yoga nicht annehmen kann. Es gibt kein gutes Yoga. Das ist genau wie mit der schwarzen oder weißen Magie. Es kommt aus demselben Haus. Gleich vorweg, ich habe nichts gegen die Turnübungen. Okay, die Turnübungen, kein Problem. Warum nicht turnen? Sondern ich habe was gegen die Meditationen, die da mitgegeben werden, diese geistigen Informationen, die über die Meditationsgeschichte Zweig mit beigegeben werden. Es kommt aus der Götterwelt und hat eigentlich mit uns nichts zu tun. Dazu zählt auch Mandalas malen. Bedauerlicherweise hängt es auch heute schon im Gange. Wofür nicht übertreibe jetzt aber langsam, ne? Mandalas malen, das heißt, es wird alles zentriert um den Nichts im Nirvana übergeben, den ewigen Kosmos übergeben. Aber ich will, wenn ich was habe, Jesus übergeben und nicht im Nirvana, nicht im ewigen Kosmos. Ja, es gehört Gott. Es wird zentriert, es wird gebündelt, es wird gefesselt. Und ich habe für Kindergärten, habe ich also Mandalas Bücher gesehen, hier vielleicht ein kleiner Einwand. Nicht jede Form von Kreismalerei ist ein Mandalas. Schlimm, dass jede Form von Kreismalerei heute Mandalas genannt werden. Aber hier in dem Buch ging es diesmal wirklich um Mandalas. Das fing ganz harmlos an mit Blümchen malen und weiß ich was, schönen Verzierungen. Das Extreme war mittendrin, bis hin zu den Teufelsfratzen, die ganz extrem waren, die Kinder ausgemalt haben und sich dann übers Bett gehängt haben und so. Ja? Oder gibt es heute Kleidung? Kriegt ein Kind zum Geburtstag, zum 6. Geburtstag, ein Kleidungsstück mit einem Smiley drauf als Teufel. Das ist doch gar nichts harmlos. Ich habe eine Familie, das Kind konnte nachts nicht schlafen, selbst mit Licht nicht schlafen. Sie wurde immer zu den Eltern ins Bett geholt und das viele Jahre. Frau Johannes Markus, was könnte das sein? Wir haben schon alles versucht. Wir haben schon mit Medikamenten versucht, wir haben schon mit Beruhigungstherapien versucht. Und da habe ich gesagt, geh mal durch deine Wohnung und nimm mal alles raus, wo Kobolde und Hexen und so weiter auf der Wäsche abgedruckt sind oder an der Wand hängen und so. Nimm das alles raus. Dein Kind wird schlafen. Seelenruhig. Hat funktioniert. Hat funktioniert. Das sind Optionen. Gebe ich zu, sind Möglichkeiten. Ich sage nur, bei mir hat es einmal zu oft zufällig funktioniert. Dass wenn die Leute diese Figurenbilder, ich habe gerade gesagt, Hexenbilder an die Wand malen oder an die Brust kleben oder tätowieren lassen. Ihr kennt ja den Brauch hier in Österreich, ist er sehr stark vertreten mit den Krampussen. Ne? Die Krampusse, kann ich euch sagen, das war mal eine ganz harmlose Sache. Aber mal ehrlich gefragt, ist das ein Brauch, den Gott gefällt? Ich frage euch. Also ich habe Masken gesehen, diabolische Masken gesehen, Krampus gesehen. Also Luzifer freut sich, wenn man so durch die Stadt läuft und den Leuten in Angst und Schrecken jagt. Tut mir leid. Ich möchte eine kleine Geschichte dazu erzählen. Eine Mama hatte Probleme, weil der Sohn sich sowas selber schnitzt und selber durch die Städte, also durch das Dorf läuft und den Leuten da diesen Krampussprung da serviert. Die Mama sagt, wie soll ich den Jungen das wieder austreiben? Sag ich gar nicht. Bring es unter das Kreuz. Schweige. Gott wird es machen. Glaubst du, dass Gott da eingreift? Ich frage dich. Glaubst du, dass Gott so mächtig ist, wenn du sagst, ich halte mich da raus, Jesus, ich gebe dir das Problem, mein Sohn, ja, Heavy Metal Musik, weiß Bescheid, Krampus, kümmere dich darum. Glaubt ihr, dass er sich darum kümmert? Ja oder nein? Ich frage dich. Dem Sohn sein Auto, das er ganz normal abgesichert, abgestellt hat, fängt plötzlich, das heißt, sie sitzen beim Esstisch, an zu rollen. Im Auto war die ganze Krampus-Geschichte drin. Das Auto landete beim Nachbar im Haus. Wie das Auto aussieht, brauche ich nicht zu sagen. Ne? Es war der Sohn, der zur Mama geht und sagt, Mama, ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Und dann hörte sie nur, wie im Keller jemand Holz hackt. Er hat sämtliche Krampusse zerschlagen. Hat Jesus gewirkt? Die Mama hat kein Wort gesagt. Es war nicht Jesus, der das Auto in die Hauswand geschoben hat. Garantiert nicht. Ja? Aber ich weiß, wie der Feind arbeitet. Und das war sein letzter Tag bei diesem Sohn. Er hat alles vernichtet und macht auch nicht mehr mit. Ich sage euch nochmal, für mich ist das nicht überzogen, übertrieben. Für mich ist es, wenn ich dem Feind den kleinen Finger reiche, er nimmt mich ganz. Warum haben wir heute so viel Krieg in den Familien? Warum gehen wir nicht mehr in die Kirche? Warum ist es wichtiger, als Hochwürden bei seinem Gottesdienst in der Kirche zu unterstützen? Ich rede nicht von denen, die Arbeitspflichten haben, außer Sonntags und wer feiert das. Ja? Aber die Kirchen könnten werktags voller sein, wenn wir endlich das Diabolische aus unserem Haus haben, damit unser Geist wieder frei wird und wir den Ruf Jesu hören können, komm zu mir. Die Glocken, ne? Komm zu mir, kommt herbei, ruft der Herr, komm, tretet ein. Ja? Wir hören das nicht mehr. Im Gegenteil, uns stört es, dass die Glocken läuten. Bei uns hat man mittlerweile so Schallfenster vor den Glockentürmen gemacht, damit sie nicht mehr so laut läuten. Ja. Ich darf ja nichts sagen. Ich bin ja froh, dass unser Priester mich wirken lässt in der Stadt. Ja, also nicht in der Stadt, sondern in der Gemeinschaft. Dass wir das sehen. Wir haben den Segen. Wir dürfen die Kapelle benutzen, die Wallfahrtskapelle benutzen. Also Segen haben wir. Aber ich darf nicht in der Stadt öffentlich wirken. Das hat er mir verboten. Er hat gesagt, in dem Moment, wenn ich öffentlich in der Kirche oder in der Stadt wirke, zum Beispiel für unser Radio Reklame mache oder so, dass er sofort, dass ich ihn als Gegner sehen kann. Warum sagt mir ein Priester das? Der ansonsten ganz guter Priester ist. Ja. Er wird nur guter Priester. Ja. Verehrte Schäflein. Ja? Warum? Kleiner Exkurs. Warum gibt es verehrte Schäflein? Hirten. Verehrte Hirten. Warum gibt es die? Ich habe ganz am Anfang 2000 einen Aufsatz geschrieben. Ein Priester ist in der Gemeinde nur so gut, wie die Gemeinde für ihn betet. Hochwürden. Eine Gemeinde ist nur so gut, wie Hochwürden für die Gemeinde betet. Wenn sie nicht in eins ist im Gebet, wird sie sich trennen. Dann sucht der Feind ein Fenster, Beispiel bei uns in der Gemeinschaft. Wir haben das Problem gehabt, dass der Feind immer durch ein Fenster oder eine Tür hineingekommen ist. Ich spreche von geistigen Fenstern und geistigen Türen, nicht von denen, das ist unwichtig. Nämlich die Türen des Ungehorsams zum Beispiel. Die Türen des Stolzes. Die Türen der Rebellion. Wir haben das Problem gehabt, Pater Pio hat uns erzählt, ja? Vielleicht kennt ihr Pater Pio. Ja? Pater Pio hat gesagt, der Gehorsam ist die oberste Sprosse der Himmelsleiter. Wenn die bricht, brechen auch alle anderen durch. Und deswegen schenke ich den Leuten einen Schlüssel oder ich sage mal 5 Edelsteine, wirkliche Edelsteine, geistige. Wenn ich, man könnte prüfen, ob das, was ich tue, wirklich von Gott kommt, beziehungsweise mit der Kirche vertretbar ist, solltet ihr übrigens mit anderen auch machen, dann prüft, ob das, was ich tue, oder du tust, im Gehorsam ist mit Gott und der Kirche. In der Wahrheit ist, mit Gott und der Kirche. In der Einheit ist mit Gott und der Kirche. Das ist eine Lehre, die hat Jesus mir gegeben. Ich würde Münzen nicht glauben, ich sage das, ich muss das so sagen, wenn ich es anders formuliere, wäre es gelogen. Er hat mir diese Lehre gegeben. Es muss in der Demut und in der Liebe sein. Sonst stimmt etwas nicht. Er sagte, wenn eins nicht stimmt, prüfe es so lange, bis es wieder fünf sind. Wenn mehr wie eins nicht stimmt, sagt er, tu es weg. Beispiel. Es laufen heute so viele Boten herum, ich darf nicht über Lebende sprechen, die so viel gescheite Texte bringen, was die Leute glauben, obwohl sie gegen Kirche und Lehramt sprechen. Beispiel. Eine Botin sagt, die heutige Messform, die seit 40 Jahren oder über 40 Jahren eingeführt wird, wäre gar nicht gültig, gar kein Jesus da und so weiter und so fort. Die Leute rufen mich an, Bruder, das mag ich, was soll ich machen? Jahrelang bin ich, glaubte ich in der Anbetung zu sein und glaubte ich Jesus empfangen zu haben. Dabei haben wir nur Brot angebetet, ich habe den Kreuz angezeigt. Entschuldigung, Moment mal, was ist denn da hier los? Erzähl mir mal ganz. Dann sagt er, dass diese Botin das halt eben sagt, dass Jesus nicht mehr in der Eucharistie, dass wir nur noch Brot haben. Weil Gott hätte sich von dieser Messform abgewendet. Und da habe ich gesagt, das glaube ich nicht. Warum kann ich ganz ruhigen Gewissen sagen, das glaube ich nicht, dass diese Botin echt ist mit diesem Text? Im Evangelium Matthäus 16, die Verse weiß ich jetzt nicht genau, ich glaube 18, 16 bis 18 oder so rum, wem hat Jesus einen Schlüssel gegeben, zu binden, zu lösen, zu schließen und zu öffnen? Wem? Mir? Dem Petrus. Das heißt, die Frau hat dem Petrus den Schlüssel weggenommen und sagt, was der Petrus da entschieden hat, ist überhaupt nicht in der Ordnung. Ich muss eingestehen, es gibt Messen, die nenne ich nicht mehr heilig. Und ich spreche von vielen Messen. Ich war in mittlerweile über 100 Vereinen und durfte da Messfeiern mitfeiern. Eine schlimmer wie die andere. Bis hin, dass Wandlungsworte nicht mehr gesprochen werden. Gibt es. Aber die pauschal die Messform, wie es das Messbuch von 72 sagt, zu verwerfen und sagen, da ist kein Jesus mehr, das ist eine Lüge. Ist nicht die Wahrheit. Lasst euch da nichts einreden. Wenn der Priester die ganze Messe voll inhaltlich feiert, wie sie im Messbuch steht, Jesus sagte mir, ihr müsst euch die Messe vorstellen, wie eine, jetzt habe ich keine Margarite da, aber das ist ein Schimmer, wenn man die Blätter so abziehen kann. Ihr müsst euch vorstellen wie eine Margarite. Es gibt Priester, die machen die Blätter bunt. Das heißt, sie halten sich nicht an der Ordnung, wie es im Messbuch steht, sondern machen frei nach Naus. Ich habe das gerade wieder erlebt, ja, also kein Papst erwähnt, irgendwas erzählt, aber er hat die Wandlungsworte gesprochen. Das finde ich ganz wichtig. Das heißt, den Kern hat er nicht verletzt. Dann ist die Messe noch gültig. Nur wenn der Priester die Wandlungsworte nicht mehr spricht, habe ich nichts mehr dazu suchen, ehrlich nicht. Da bin ich nicht mehr dabei. Dann passiert nämlich nichts mehr. Ich habe mir das mehrmals von verschiedenen Theologen bestätigen lassen, ob diese Aussage stimmt, ja, weil ich kann mich ja auch irren. Nein, er sagt, in dem Moment, wenn der Priester die Wandlungsworte nicht mehr sprechen, und zwar bewusst nicht mehr spricht, nicht versehentlich versprochen hat, weil das hebt das ganze Kirchenvolk, oder die ganzen Priester oder wie sagt man, Suktion, die hebt das wieder auf, die repariert das wieder. Aber bewusst, Messen feiern, wo die Wandlungsworte nicht mehr gesprochen sind, ist keine heilige Messe. Aber ansonsten ist die Aussage falsch, dass die heiligen Messen nicht gültig sind. Jetzt haben wir den Streit zwischen dem außerordentlichen Ritus und dem ordentlichen Ritus. Ich darf euch sagen, ich feiere gerne den außerordentlichen Ritus. Aber ich habe auch kein Problem mit dem ordentlichen Ritus. Beides ist eine Sache, das hat der Papst so wunderschön formuliert, ist eine Sache. Man muss das eine verstehen, um das andere richtig kennenzulernen. Wenn du willst, eine Tiefe mit Jesus zu haben, musst du dich in der Heiligen Messe verschmelzen. Das kannst du in beiden machen. Aber es nützt nichts, eine Heilige Messe mitzufeiern. Und das ist auch ein giftiger Geist, den wir uns reingezogen haben. Wir gehen unvorbereitet in die Kirche, schwatzen während der Heiligen Messe. Ich sage nur das, was ich schon erlebt habe, ja. Schwatzen gehen, beschweren uns, guck mal, da sind schon wieder die Weißen, ja, zeigen sie auf uns, weil wir laufen immer so rum, öffentlich, intern tragen wir einen Habit und uns kapulieren. Außen dürfen wir das nicht, das hat der Bischof verboten. das eins der drei Verbote, die er gerade verteilt hat. Unser Bischof aus Münster. Bischof Vertreter hat das verboten, und das der Bischof gemacht hat, ja, muss ich ja davon ausgehen. Das heißt, guck mal, die Weißen, die machen schon wieder Mundkommunion. Die knien sich schon wieder hin. Der trägt schon wieder einen Rosenkranz. Die beobachten uns, was wir tun, obwohl wir uns schon mittlerweile ganz nach hinten setzen. Das ist ganz schlimm. Du darfst heute nicht mehr katholisch sein. Du darfst heute nicht mehr katholisch sein. Es gibt nicht pauschal. Ja, es gibt Vereine, da sind wir willkommen, die machen mit. Super. Aber Vereine auch, da sind wir manchmal enttäuscht, wenn wir wieder rausgehen, aber wir opfern es genau. Wir sagen, Jesus, du musst das machen, du musst das korrigieren. Also, solange die Wandlungsworte noch richtig gesprochen werden, kein Problem. Es gibt auch drei Momente, wenn ich nicht zur Kommunion gehe. Drei Momente. Wolltet ihr? Darf ich davon sprechen, Herr Kühn? Ich zeige nur die geistigen Gifte auf. Wer sie versprüht und wer sie verursacht, weiß ich nicht. Hat mich auch nicht zu interessieren. Nur, wenn der Priester zum Beispiel die Wandlungsworte nicht spricht, bleibe ich auf meinem Platz. Ich rebelliere nicht. Ich bete dann nur. Aber wenn ich weiß, dass es öfters passiert, besuche ich diese Pfarrei nicht mehr. Zweitens, der Priester muss die Eucharistie austeilen. Ich gehe nicht zum Leihhofe. Das Lehramt sagt zum Beispiel unmittelbar und ausschließlich, im Notfall sollen Laien helfen. Dafür werden Laien eingesetzt, damit sie im Notfall helfen. Wir haben erlebt, dass Priester auf ihrem Bubbel sitzen, dann mit zu Hause, ja, und lassen die Laien alles machen. Das hat so die Kirche nicht gewollt. Da gibt es eine Instruktion, 164, Redom Dingsda, ich weiß es nicht, wie das jetzt heißt, steht aber in unserem Buch Licht und Finsternis drin. Licht und Finsternis steht das drin. Das heißt, der Laie soll eingesetzt werden, wenn es ein Notfall ist. Und eine volle Kirche ist nicht unbedingt Notfall. Nicht unbedingt. Ich weiß, dann dauert die Kirche vielleicht, der Gottesdienst vielleicht ein bisschen länger, aber Entschuldigung, wir sind mit dem Bräutigam zusammen. Der hat 3 Stunden Gottesdienst für uns gefeiert. Und wir können nicht mal eine Stunde Zeit nehmen in der Woche für ihn. Nicht mal. Ich kann das nicht mehr. Da musste ich auch beigebracht. Das Dritte, der Priester muss vor mir kommuniziert haben. Bedauerlicherweise ist das auch heute so. Wofür? Ich will niemanden auf die Füße treten. Aber Priester machen das. Sie teilen erst dem ganzen Volk aus und dann kommunizieren sie selber. Das Lehramt sagt aber, niemals, steht so drin im Text, niemals darf der Priester erst dem ganzen Volk austeilen und dann erst selbst kommunizieren. Jetzt habe ich aber gesagt, ich gehe da nicht mehr. Ich werde nicht sagen, gehe du nicht mehr. Aber wenn dein Priester das macht, lade ich dir ein, gib ihm doch mal Licht und Finsternis. Ganz lieb, einfach nur ihm schenken. Habe ich jetzt vor kurzem noch mal. Einfach nur geschenkt. Wir haben einen Priester erlebt, der hat die Messe nicht richtig begonnen. Das heißt, der kommt rein und dann sagt er schon, ich bekenne. Keine Begrüßung, kein nichts, kein, ne? Ich bekenne. Da fehlt gleich der ganze erste Teil. Und ich habe überlegt, was machen wir mit dem Priester? Ich kann doch nicht zu jedem Priester hingehen und sagen, können Sie nicht mal die Messe ganz feiern? Wir haben es Jesus gegeben. Wir haben es ihm gegeben. Ich weiß nicht, wie viele Wochen es gedauert hat. Jetzt war ich vor kurzem wieder in seiner Pfarrei. Das Erste, was ich hörte, im Namen des Vaters, des Sohnes und des... Was ist kaputt? Also er hat wohl Licht im Finsternis bekommen. Ne? Das hat man ihm geschenkt, aber so ganz nebenbei. Der feiert wieder die ganze Messe. Ohne, dass ich ein Wort sagen muss oder irgendjemand zu ihm hingegangen ist, ein Wort gesagt. Wir haben uns ausgemacht, wir beten, wir geben es Jesus. Er möge das Herz verwandeln. Und ich bin überzeugt, für die, die in der Ordnung, in dem Gehorsam, in der Wahrheit, in der Einheit leben wollen und sich mit Gott verbünden und sagen, Jesus, ich weiß, ja, da läuft einiges schief, es geht mich zwar nichts an, aber ich möchte in der Ordnung die Heilige Messe mitfeiern. Ich möchte wieder kommunizieren gehen. Ich möchte beim Priester kommunizieren. Und ich möchte knien und Kommunion machen. Ich mache das nicht aus mir. Jesus hat mir gesagt, empfange mich kniend mit dem Mund. Ich habe aber nichts dagegen, wenn andere mit der Hand empfangen oder zum Laien gehen. Ich sage dazu überhaupt nicht. Ich schimpfe darauf gar nicht. Aber man beschimpft mich, dass ich das mache. Bin ich da eigentlich im Stolz, im Hochmut, in der Unordnung? Bin ich da in der Unordnung? Nein. Das Lehramt, noch einen Schritt zurück. Wisst ihr eigentlich, was die ordnungsgemäße Kommunionempfang heute ist, laut kirchlichem Lehramt? Ich meine, was das Lehramt gesagt hat. Wofür? Es ist die kniende Mundkommunion. Und nichts anderes. Papst Paul VI. Wurde, ich sage jetzt mal ganz lieb, dazu bewegt, die Handkommunion einzuführen. Und er hat dann gesagt, okay, könnt ihr alles nachlesen, okay, da wo sie schon Praxis ist, soll es erstmal so bleiben, die Handkommunion. Ich werde die Bischofssynode befragen und wenn eine qualifizierte Mehrheit für die Handkommunion ist, dann soll Handkommunion eingeführt. Das war in den 60er, 70er Jahren, liebe Schwestern, liebe Brüder. Da gab es hier nur Mundkommunion, kniend. Das heißt, wir gehören überhaupt nicht zu diesem Bereich. Für die anderen gilt die kniende Mundkommunion. Eine qualifizierte Mehrheit von Bischöfen hat bis zum heutigen Tage nicht die Handkommunion eingeführt. Papst Johannes Paul II. Hat sich darüber ausgelassen, weil es immer mehr Bischöfe und Priester gab, die die Mundkommunion verweigert haben, wirklich verweigert haben. Das heißt, in einem Crashkurs hat man die Kommunionbänke rausgerissen und dann Priester. Entschuldigung, ich will nicht Priester stellen. Ich rede über die Sünde hochführen, nicht über den Priester. Der hat wortwörtlich in die Kirche hinein gebrüllt. Bei mir wird gestanden! Sonst sind wir doch keine Einheit! Weil die Leute knien. Also einige gekniet haben. Da gehe ich nicht mehr nach vorne. Ich hab gesagt, wenn ich jetzt anfange mit dem zu diskutieren, das habe ich schon mal gemacht. Ich bin ganz dezent, weil der Priester nicht austeilen wollte, es waren nur zwei Laien von einem Austeilen, bin ich ganz still und leise um die Kirche herum, dann zu dem Priester an seinem Platz und habe gesagt, Hochwürden, ich war mit 8 Leuten in der Kirche, ich würde gerne mit unserer Gruppe die Kommunion empfangen, wie es das Lehramt sagt. Hochwürden, bitte, tun Sie Ihre Pflicht. Das habe ich Ihnen gesagt, es hat niemand gehört, es hat niemand gemerkt, die haben vielleicht gemerkt, der geht da unten, klingt vor dem Priester, wer weiß, was der macht. Dann bin ich hier ganz leise zurück und habe mich hinten in der Mitte hingestellt und habe meinen Leuten ein Zeichen gegeben, dass der Priester weiß, ich bin nicht alleine. Ich habe mir gesagt, ich bin mit Leuten da. Die Kommunionhelfer, die Laienhelfer wussten jetzt nicht, was die machen sollten, weil da stehen welche und kommen nicht nach vorne. Dann sind sie zum Altar zurück, haben den Kelch, die Schalen wieder abgestellt. Und dann kommt der Priester, nimmt die Schale und wir gehen dann nach vorne zum Altar, gehen auf die Knie und haben eine Kommunion empfangen. Nach dem Gottesdienst, nach der Heiligen Messe, geht er in die Sakristei. Ich gehe ganz leise wieder an der anderen Seite vorbei in die Sakristei und sage hochwürdig, bitte um Vergebung, dass ich gewagt habe, sie während der Heiligen Messe anzusprechen. Das tut man eigentlich nicht. Aber ich habe gesagt, ich hatte keine Ahnung, weil ich musste es irgendwie tun. Ich habe gleich gesehen, dass ihr einen anderen Geist habt. Sei hochwürdig, bitte verzeihen Sie mir, seid aber laut Lehramt, muss der Priester hier kommen, Eucharistie austeilen. Und sei ich. Ich habe einen Spielraum. Sei hochwürdig, ich kenne den Spielraum. Das Lehramt sagt, im Notfall soll der Laie austeilen. Draußen sitzen 30 Leute. Das ist doch kein Notfall. Raus! Okay, er sprach davon, dass ich in einem anderen Geist zu ihm gekommen bin. Möglich. Ich bete für ihn. Übrigens, die Frucht dieser Aktion, seitdem teilt der Priester aus.
Ja? Ist okay.
Seitdem sitzt er nicht mehr auf dem Bubbles, seitdem teilt er mit den Laien zusammen aus. Aber meine Leute haben gesagt, ich soll das bitte nicht normal machen. Ja? Müsst ihr euch vorstellen, das ist keine einfache Sache da. So. Also ich habe es nicht aus mir heraus. Ich bin überzeugt, das habe ich nicht aus mir heraus gemacht. Bin ich fest von überzeugt. Und wenn, möge Gott mir ein gnädiger Richter sein. Waren nur so ein paar Beispiele, wo wir nicht mehr in der Ordnung in der Kirche sind. könnte fortführen. Ich habe ja gerade schon Bildungszentrum von Salzburg erwähnt. Das ist heute gang und gäbe. Martinshoek kennt ihr wahrscheinlich. Ne? Da wird mit den Kindern im Kindergarten und in der Grundschule Labions gebastelt. Ne? Und dann macht man einen schönen Zug mit Ross und Reiter. Der Martin, der Schauspieler, tut den Mantel teilen und gibt es einen armen Schauspieler. Ja? Wunderbare Sache für die Kinder. Heute, nicht Praxis überall, aber wachsende Tendenz. Es werden Lampions gebastelt mit Hexenfiguren drauf. Entschuldigung. Muss das sein? Warum bringen wir unseren Kindern diese okkulten Bräuche da oder nahe? Warum sagen wir nicht ganz klar, wir haben mit solchen Motiven nichts zu tun? In Form von Ketten, Ohrringen, weiß ich was, Schmuck und Kleidung etc., was es so alles gibt. Ich habe damit nichts zu tun. Und wenn ich mich freiwillig ihnen öffne, dann kommt da rein. Und ich wiederhole Weisheit 1,5, da steht wirklich so geschrieben, Gottes Geist flieht die Frevelöcher. Mit einer Bibelstelle im Neuen Testament sage ich immer, Gottes Geist flieht die Lüge. Ich muss mich von der Lüge, von der Frevelhaftigkeit fernhalten. Und zwar gänzlich, nicht nur ein bisschen. Die Leute kaufen sich Engel, Anführungszeichen. Engel. In Wirklichkeit sind es keine Engel, sondern Kobolde. Feenfiguren. Sehen aus fast wie Engel, sind aber eindeutig keine. Man erkennt sie sofort. Sind keine Engel, sondern Feenfiguren. Was tun die Feen im Märchen, in Anführungszeichen? Was tun sie? Sie zaubern. Sie zaubern. Sie sind vereint mit den Kobolden und machen Unfug. Das wird den Kindern beigebracht. Die Einführung in die okkulte Schiene für die Kinder. Die Kobolde, die Feenfiguren, haben den Auftrag, den Engeln den Platz zu nehmen, geistig. Ja? Ich meine, mit den Leuten da draußen brauche ich darüber nicht zu reden, weil die lachen mich alle aus, oder? Priester, 24 Stunden im Aufruf zur Attacke war das. Ja? Pass! Sagen wir dem Feind den Kampf an. Ich habe mit dir nichts zu tun. Ich habe mit dem Feind nichts zu tun. Entweder bin ich Christ, Katholik, oder ich bin gar nichts. Es gibt nicht zwei Möglichkeiten. Weil ich das eben so erwähnt habe, hochwürden liest ja auch gerne die Bibel, mit euch zusammen. Ne? Warum habe ich gesagt, für mich gibt nur noch die katholische Bibel? Seit 2004 sage ich, die Einheitsübersetzung ist so verfälscht, dogmatisch verfälscht, dass ich mich gar nicht mehr wundere, dass wir unseren Glauben verlieren. Eigentlich müssten die Bischöfe oder die Protestanten, ja, die zusammen diese Bibel herausgebracht haben, fertig machen. Ganz leicht. Ich habe nur darauf gewartet, weil ich spreche öffentlich darüber. Wir haben ein Radio, Apostolat im Internet, das ist alles zu lesen, zu hören. Bin ich in der Unordnung hochwürden, wenn ich das sage? Ich möchte, bevor Sie eine Antwort geben, erstmal noch ein paar Einführungen machen, dann können Sie selber sagen, wie die Bischöfe und die evangelische Kirche reagiert haben. 2006 sagt die evangelische Kirche, wir nehmen Abschied von der Einheitsübersetzung, wir gehen zurück zur Lutherbibel. Öffentlich deklariert. In Deutschland. Was ist jetzt passiert? Naja, da werden ja wenigstens die katholischen Bischöfe mich schelten, dass ich sowas sage. 2007 kommt die Information der Deutschen Bischofskonferenz, wir müssen die Einheitsübersetzung überarbeiten, weil so viele dogmatische oder andere Fehler da drin enthalten sind. Gratuliere. Das habe ich seit 2004 gesagt. Also, ich, der ungebildetste von allen Dienern des Herrn, ja, drei Schuljahre, und habe mir meine Schulzeit ausgeprügelt von Schüler, Lehrer, Familie, der kommt hin und sagt, dieses Wort Gottes ist das, worauf ich baue, Einheitsübersetzung möchte ich nicht mehr. Oder Hoffnung für alle, die wird fast an allen Schülern kostenlos verteilt. Kennt ihr die Hoffnung für alle? Katastrophe für alle, nenne ich sie. Da geht es nicht mehr um eine Jungfrau Maria, als Beispiel, ich könnte viele Beispiele nennen, nur ein Beispiel. Da geht es nicht mehr um eine Jungfrau Maria, die ein Kind gebar, sondern um eine junge Frau, die ein Kind gebar. Ist beides nicht gelogen. Aber, Entschuldigung, ich hoffe, eine junge Frau, die ein Kind gebar, wo ist das Geheimnis? Es gibt heute schon 9-Jährige, die Kinder gebären. Entschuldigung. Ist nichts Neues. Ist ganz einfach. Aber eine Jungfrau, die ein Kind gebar, das ist das Geheimnis. Im Alten Testament prophezeit. Das ist doch kein geistige Nahrung mehr, die uns da gegeben hat. Oder die Bibel in gerechter Sprache. Da geht es um die Ihnen, Könige und Königinnen, Propheten und Prophetinnen, ja, etc. und so weiter. Ehrlich, mit Ausnahme zwei. Zwei Begriffe haben sie ausgeklammert. Hochwürden, es gibt zwar Frevler, aber keine Frevlerinnen. Es gibt zwar Sünder, aber keine Sünderinnen. Und das ist genau das Paradoxe. Hochstellen auf den Sockel, das tun sie sich. Aber dem möchte ich sagen, dass wir Fehler gemacht haben, oder Frevler sind, ja, innen sind, oder Sünderinnen sind. Nein, da wird nicht Jesus ans Kreuz geschlagen, sondern auch eine Judith. Tut mir leid, das Buch ist für mich diabolisch. Punkt. Egal, was andere sagen. Das hat in einem katholischen Haus nichts zu suchen. Ich bin gegen Bücherverbrennung, aber im warmen Winterabend können wir damit noch. Ja? Also wenn ihr gesunde Nahrung haben wollt, bibelmäßig, tauscht eure Bibel aus, kostet zurzeit 5 Euro. 5 Euro. Weltbildverlag ist wohl am Räumen. Ja? Diese kostet 5 Euro. Wenn ihr wisst, die wird übrigens bei den meisten Seminar-Universitäten noch in Gebrauch genommen. Das ist die Fassung von Professor Dr. Vinzenz Hamm, Dr. Meinrad Stenzel und Dr. Josef Kürzinger. Ich habe nichts gegen die Jerusalemer Bibel. Ehrlich, die Jerusalemer Bibel ist spitze. Aber nichts, möchte ich sagen, zur Einheitsübersetzung der Jerusalemer Bibel. Weil die ebenfalls protestantisch sehr gut durcharbeitet ist und für mich nicht mehr brauchbar ist. Ich habe gesagt, für mich. Ich will dir die Bücherordnung nicht auseinanderbringen. Ja? Aber bei uns in der katholischen Kirche liegt mittlerweile eine protestantische Bibel aus.